Ich bin großer Freund davon, nicht zu viel Angst vor allem zu haben. Es flattern immer mal wieder Abmahnungen ins Haus. Das ist auch nicht verkehrt. Macht trotzdem weiter, lasst euch nicht entmutigen. Und wenn mal was passiert, ihr eine Abmahnung bekommt, das ist nicht das Ende aller Tage. Man hat vielleicht ein, zwei Fehler gemacht, dann korrigiert man die und geht weiter.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: richtiges Recht im Onlineshop mit Startup-Anwalt Nils Brehmann. Und hier ist euer Host und für Gründer Chefredakteur René Klein.
Heutzutage bietet der eigene Onlineshop eine tolle Möglichkeit, Kunden zu erreichen. Das Problem? Es gibt viele rechtliche Vorschriften und Abmahnungen flattern schnell ins Haus. Welche Wege Gründerinnen und Gründer am besten nehmen sollten, um den Onlineshop rechtssicher aufzusetzen, erklärt der Rechtsanwalt Nils Brehmann. Mit seinem Unternehmen, der Startup-Anwalt, berät Nils seit über 8 Jahren Gründer und Startups in den Bereichen Gründung, Gesellschaftsrecht sowie im Bereich IT und Datenrecht. Nils, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber René. Toll, dass ich hier sein kann.
Gerne. Und auch vielen Dank, dass ihr wieder reinhört bei fürgründer.de. Und ich wünsche euch viele spannende Infos in der Folge. Und bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn nach den Stolpersteinen beim eigenen Onlineshop sprechen wir als Zugabe auch noch kurz über Verkaufsplattformen wie Amazon und Etsy sowie Social Media. Nils, dann ganz einfach zum Start. Was sind denn so die Konsequenzen, wenn ich mich nicht im Detail mit den rechtlichen Aspekten meines Onlineshops beschäftige?
Ja, du sagtest es ja schon, es flattern Abmahnungen ins Haus. Das kann immer passieren. Also im Grunde genommen geht es bei den rechtlichen Konsequenzen, die passieren können, wenn wir unseren Onlineshop nicht rechtskonform gestalten. Also beispielsweise die AGB falsch schreiben, die Datenschutzerklärung vergessen, das Impressum falsch schreiben. Es geht zentral um Abmahnungen und Bußgeld. Ja, also diese zwei Bausteine sind eigentlich die häufigsten. Abmahnungen können jetzt nicht einfach von jedem einzelnen Kunden oder jedem einzelnen Verbraucher, der vielleicht betroffen ist, geschrieben werden. Abmahnungen kommen in der Regel von Wettbewerbern oder Wettbewerbsverbänden oder auch von Verbraucherschutzverbänden. Ja, das regelt das Gesetz so ein Stück weit, dass nicht jede Einzelperson hier einfach Abmahnungen schicken kann, sondern dass das schon irgendwo ja verbandlich strukturiert sein muss. Genau, Bußgelder dagegen kommen von Behörden. Ja, das heißt vielleicht von der Gewerbeaufsicht, von einer Verbraucherschutzbehörde, die dann sagt, ja, der Prozess beispielsweise des Checkouts ist nicht rechtskonform gestaltet oder deine AGB sind nicht rechtskonform für deine Zielgruppe Verbraucher gestaltet, weil du beispielsweise wichtige Themen vergessen hast, dann kann es auch mal Bußgelder geben.
Mhm. Über welchen Schaden sprechen wir im Prinzip bei Abmahnung? Muss ich dann sofort irgendwas bezahlen? Ich glaube, das ist auch immer so eine Frage, die im Raum steht.
Ja.
Oder was sind dann auch tatsächlich die Konsequenzen dann in der Praxis? Was muss ich dann tun?
Also, Abmahnungen sind nicht immer mit einer Zahlungsaufforderung verbunden. Ne? Eine Abmahnung bedeutet ja im Prinzip, dass jemand erkannt hat, dass irgendwas fehlerhaft im Onlineshop gelaufen ist und dass er genau diese Fehler abmahnt und darauf hinweist, bitte lieber Onlineshop-Betreiber, mach es künftig richtig. Ja, solche Abmahnungen kommen dann entweder direkt von den Verbänden oder vielleicht auch von Anwältinnen und Anwälten, die von den Verbänden beauftragt werden. Und hier kommt dann auch eine Zahlungspflicht ins Spiel. Denn diese Anwälte haben unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, ihre Gebühr für das Schreiben der Abmahnung von den Onlineshop-Betreibern einzufordern. Und da reden wir in der Regel über 1.500 bis 2.000 Euro für eine ganz standardmäßige Abmahnung. Da ist es auch relativ schwer rauszukommen. Man müsste da relativ viel tun und das Ganze hinterfragen. Da empfehle ich meistens, wenn ich sowas auf den Tisch bekomme, einmal versuchen, das Ganze abzuwehren und zu sagen, ja, wir akzeptieren die Abmahnung, wir unterschreiben auch die Unterlassungserklärung. Hinweis: bestenfalls keine strafbewährte Unterlassungserklärung unterschreiben, sondern nur eine Unterlassungserklärung. Ja, da gibt es einen kleinen Unterschied. Und zu sagen, nein, wir übernehmen nicht die Kosten eurer Anwälte. Meistens kommt dann das Feedback, das ist nicht möglich, bitte zahlen Sie diese Gebühr. Und dann sollte es auch gemacht werden. Sonst geht das Ganze in einen Rechtsstreit über und dann landet man vor Gericht. Das ist nicht so schön. Mhm.
Wenn ich mich aber nicht an die Abmahnung halte, also wenn ich denke, oh, okay, ich ignoriere das mal, dann können die Konsequenzen höher sein.
Ja, das ist das Thema Strafe versus Unterlassungserklärung. Ja, in den meisten Unterlassungserklärungen, die wir bekommen, wenn wir abgemahnt werden, steht so ein Passus drin, dass man sich verpflichtet, für den nächsten Verstoß nach der Abmahnung eine Zahlung in Höhe von X Euro. Meistens geht es hier um 5.000, 10.000, 15.000 Euro zu zahlen. So, das habe ich natürlich in der Vergangenheit immer versucht, für meine Mandantinnen und Mandanten rauszufahndeln oder ihnen zu empfehlen, fahndelt das raus, aber es funktioniert nicht so oft. Das heißt, dann steht tatsächlich diese Strafbewährung in der Unterlassungserklärung drin und wenn man die unterzeichnet hat und wieder gegen die Vorschriften verstößt, die schon abgemahnt wurden, dann hat man sich verpflichtet, gegenüber dem Abmahnenden die Zahlung dieser Vertragsstrafe zu leisten. Und das ist dann tatsächlich auch verpflichtend, weil man das Ganze ja unterschrieben hat.
Gut, wir wollen ja heute darüber sprechen, was man tun kann, damit gar nicht erst diese Abmahnung und auch die Bußgeldbescheide ins Haus kommen. Bevor wir da im Detail durchgehen, was sind so die drei häufigsten Fehler oder Themen, die du so bei Online-Shops von jungen Unternehmen, die das eben so selbst gemacht haben, die du da siehst?
Ja, wir nennen das gerne mal Fehler. Ich nenne Fehler nicht so gerne Fehler, weil am Anfang der Gründung, am Anfang der Selbstständigkeit hat man gar nicht so viel Budget für rechtliche Themen. Ja, das heißt, man guckt rechts und links, schreibt mal AGB der Konkurrenz ab oder nutzt Vorlagen, die man irgendwo kostenlos im Internet findet. Und da sind wir auch schon bei dem ersten, wenn man so will, Fehler. Denn wenn man sagt, man guckt bei der Konkurrenz und schreibt die AGB ab, man hat ja gar keine Ahnung, ob diese AGB denn rechtskonform sind. Sind die wirklich von Anwälten oder Anwältinnen geschrieben? Sind die up to date? Ja, oder sind die wirklich genauso strukturiert, wie ich sie für meinen Online-Shop strukturieren würde? So, und da passieren tatsächlich häufig Fehler rechtlicher Art, die abgemahnt werden können, aber die meistens gar nicht sichtbar werden für die Abmahnenden. Ja, das kommt immer mal wieder vor, dass auch Gründer ganz am Anfang abgemahnt werden. Das ist eher ein Thema von markenrechtlichen Themen, wenn ich fremde Zeichen, Designs und Marken nutze. Aber gerade im Online-Shop AGB-Bereich kommt das bei jungen Online-Shops zum Glück nicht so häufig vor, weil die gar nicht so stark im Blickwinkel der Abmahnenden sind. Aber das heißt nicht, dass es nie vorkommt. Ja, also Thema Abschreiben bei der Konkurrenz, da würde ich mir überlegen, ob das sinnhaft ist. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir, gerade wenn wir einen Online-Shop betreiben, recht klare Vorgaben des Gesetzgebers in Deutschland haben, wie wir den Checkout, also den Buchungsprozess beschreiben und auch in der Abfolge einstellen müssen. Ja, das ist der größte Punkt, den der Gesetzgeber hier verlangt und der am öftesten falsch gemacht wird, ist, dass wir den Verbraucherkundinnen und Kunden, die wir haben, ja, die unser Online-Shop adressiert, vor dem Button zahlungspflichtig bestellen, die Möglichkeit geben müssen, all unsere Eingaben zu überprüfen. Ja, das muss nicht zwangsläufig auf einem völlig neuen Tab oder einer völlig neuen Interface passieren. Besser ist es aber es sollte vor dem Abschluss des Kaufs nochmal darauf hingewiesen werden. Lieber Nutzer, liebe Nutzerin, bitte überprüfe nochmal all deine Angaben, ob sie korrekt sind und klicke erst dann auf Zahlungsfläche bestellen. Diesen Punkt, der ist gesetzlich vorgeschrieben, den vergessen die meisten. Ja. Und was ja noch ein sehr häufiger Fehler ist, ist, dass die Informationspflichten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, für AGB-Themen. Ja, also AGBs per se sind gesetzlich nicht zwingend, aber es gibt viele Informationspflichten in Gesetzen, die man in AGB bestenfalls umsetzt. Ansonsten müsste man sie an ganz vielen unterschiedlichen Punkten des Online-Shops über Infokästen bringen. Diese Informationspflichten, die werden nicht hinreichend umgesetzt. Ja, also Informationspflichten beispielsweise darüber, was die Lieferzeit ist, ob es Gewährleistungsrechte gibt, ob es Versandkosten gibt, etc. Das sind so die drei häufigsten Fehler, die ich immer wieder feststelle bei Gründerinnen und Gründern von Online-Shops.
Okay, spannend. Ich glaube, da wurde zwar grundsätzlich, gibt es ja viele Informationen dazu und trotzdem passiert es dann immer wieder noch. Umso wichtiger, lass uns dann jetzt mal durch die rechtlichen Stolpersteine von Online-Shops gehen. Und ja, vielleicht starten wir dann einfach mit dem Thema AGB. Die hast du ja gerade auch schon zitiert. Was hat es damit auf sich? Wer braucht die? Was muss da rein? Und wer braucht die vielleicht auch nicht?
Ja, guter Punkt. Wer braucht die nicht? Also, ich hatte eben schon mal gesagt, gesetzlich vorgeschrieben sind AGB nicht. Ja, AGB sind erstmal allgemeine Geschäftsbedingungen. allgemeine Vertragsbedingungen sind dasselbe, Nutzungsbedingungen sind dasselbe, sind nur Synonyme für rechtliche Regelungen, die wir in Verbindung mit unseren Produkten oder Dienstleistungen gegenüber unseren Kunden und Kunden mitgeben. Ja, damit haben wir die Möglichkeit, die Regeln für den Kauf unserer Produkte oder unserer Dienstleistung aufzustellen. Wenn wir das nicht tun, gilt das Gesetz. Ja, das Gesetz ist, würde ich mal sagen, relativ ausgewogen. Ja, also enthält faire Regelungen für Laufzeiten, von Dauerschuldverhältnissen, für Gewährleistungsregeln, aber überwiegend wirklich zugunsten von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das heißt, wenn wir natürlich den Vorteil unserer Kundengruppe im Blick haben, aber auch uns selbst so ein bisschen schützen wollen als Online-Shop-Anbieter, dann würde ich definitiv empfehlen, dass man das Thema AGB angeht und schaut, was muss man oder was kann man halt auch in allgemeine Geschäftsbedingungen packen? Wie integriert man diese allgemeinen Geschäftsbedingungen auch in den Bestellprozess? Ja, denn es reicht ja nicht, dass wir einfach unsere AGB im Futter unseres Onlineshops verlinken, sondern wir müssen auch klar und deutlich darauf hinweisen, dass sie gelten. Und das müssen wir tun vor dem Button zahlungspflichtig bestellen. Darüber muss ein Hinweis kommen, mit dem Abschluss des Kaufs oder mit dem Klicken auf den Button jetzt kostenpflichtig bestellen, akzeptieren Sie unsere AGB. Das kann man mit einer Checkbox verbinden, die aktiv angeklickt werden muss von unseren Nutzern und Nutzern. Oder das kann man auch einfach mit dem Hinweis verbinden. Rechtlich ist beides möglich. Ja, und ich würde tatsächlich allen, die jetzt einen Online-Shop live stellen und vorhaben, eine große Zahl von Nutzerinnen und Nutzern damit zu adressieren, empfehlen, nehmt das Thema AGB nicht auf die leichte Schippe, geht es ordentlich an, strukturiert euer Geschäftsmodell und eure AGB sauber und gesetzeskonform, dann habt ihr viele Fehler nicht gemacht und erspart euch bittere Konsequenzen.
Einbinden hast du gerade schon gesagt, weil ich glaube, das ist auch eine sehr häufige Frage. Ich hätte tatsächlich nochmal nachgefragt, muss es eben der Haken sein, den ich setze? Du hast aber gesagt, muss es nicht unbedingt sein. Das reicht auch der Hinweis. Aber dann, ich glaube, wichtig auch die AGB in dem Moment zu verlinken, dass man raufschauen kann und nicht nur zu schreiben, die AGB oder ich stimme den AGB zu, aber kann die in dem Moment nicht einblicken oder einsehen.
Ja, absolut wichtig. Also das Gesetz sagt auch hier, dass wir unseren Kundinnen und Kunden vor zustande kommen des Vertrages. Ja, und der kommt ja in der Regel damit zustande, dass wir auf diesen Button klicken, jetzt kostenpflichtig bestellen. Davor müssen wir Ihnen sämtliche vertraglichen Regelungen zur Verfügung stellen. Das funktioniert ja nur, wenn wir das Ganze online machen, auch einen Link integrieren, über den die AGB auch wirklich abrufbar sind. Sondern Sie müssen nicht nur abrufbar sein, Sie müssen auch speicherbar sein. Das muss man nicht vor Abschluss des Kaufprozesses, kann man auch hinterher machen, indem man in der Bestätigungsmail beispielsweise ein PDF der AGB mitschickt. Aber noch schöner findet es der Gesetzgeber und die ganzen Wettbewerbsverbände und Verbraucherschutzverbände, die gerne abmahnen, noch schöner finden die es, wenn man den Link auf die AGB so gestaltet, dass sich ein PDF der AGB öffnet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher dieses wirklich downloaden können. Man findet oft den Hinweis, dass es reicht, dass man die AGB copy-pasten kann, in ein eigenes Word-Dokument überführen kann. Das ist nicht so sicher. Ja, das sage ich direkt mal. Also auch das wird oft abgemahnt. Besser ist wirklich ein PDF. Aber hier reicht es, wenn es in der Bestätigungsmail verlinkt ist. Noch schöner ist es, wenn es im Buchungsprozess verlinkt ist.
Guter Hinweis. Noch zwei Fragen zum Inhalt der AGB. Du hast ja gesagt, es ist eine Ausgestaltung. Grundsätzlich gilt das Gesetz, wenn ich keine AGB habe. Ansonsten kann ich individuelle Regelungen treffen, die vielleicht mich schützen. Da quasi Frage Nummer eins. Kann das dann alles sein? Oder gibt es quasi auch eine Grenze? Impliziere ich mal ja wahrscheinlich. Aber da kannst du gleich nochmal was zu sagen. Und was sind denn vielleicht so 2, 3 wichtige inhaltliche Punkte, wo du auf jeden Fall sagen würdest, Mensch, macht euch zu diesen Themen wirklich Gedanken in euren AGB.
Ja, also einige Gesetze sind zwingend. Die können wir nicht biegen und die können wir nicht abändern und auch nicht durch die Gestaltung unserer AGB für uns vorteilhaft ausgestalten. Wir haben beispielsweise das gesetzliche Gewährleistungsrecht. Das besagt, dass wir gerade gegenüber Verbrauchern, wenn wir jetzt, sagen wir mal, in unserem Onlineshop einen Pulli verkaufen, da müssen wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern das Recht geben, innerhalb von 2 Jahren ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Wenn der Pulli beispielsweise mangelhaft ist, es ist ein Herstellerfehler oder es ist mein Fehler als Online-Shop-Betreiber gewesen, dann dürfen die Verbraucherinnen und Verbraucher diese Mängel mir gegenüber geltend machen. Wenn wir jetzt gebrauchte Produkte verkaufen, ja, dann haben wir das Recht, die Gewährleistungsvorschriften beispielsweise auf 1 Jahr zu reduzieren. Das müssen nicht 2 sein. Wir müssen eine Gewährleistung zwar anbieten, aber wir können die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften zu unseren Gunsten modifizieren. Ja, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wo wir Möglichkeiten haben, etwas zu machen oder eben auch nicht, wenn es neue Produkte sind. Weitere Punkte, die wir benennen müssen, die vom Gesetz aber recht variabel gehandhabt werden, sind beispielsweise Lieferbedingungen. Ja, hier sagt das Gesetz nicht, dass die Produkte innerhalb von 7 bis 10 Werktagen beim Kunden liegen müssen. Hier können wir durchaus sagen, wenn unsere Liefer- oder Produktionszeiten länger dauern, dass wir über die AGB gestalten, dass wir Lieferzeiten von bis zu 30, vielleicht auch bis zu 40 Werktagen haben. Ne, das erlebt man gerade im Nachhaltigkeitsbereich, wo Produkte erst nach Bestellung produziert werden. Da kann es manchmal sehr lange dauern, bis sie geliefert werden. Oder auch Versandkosten. Da gibt das Gesetz auch nicht vor, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise beschränkt sind. Da können wir durchaus, wenn wir selbst Kosten haben für den Versand als Anbieter unserer Produkte, dürfen wir die auf den Kunden oder die Kunden überlagern. Das sind so Punkte, die kann man durchaus gut gestalten.
Ja, weil was ich mir vorstellen kann, gerade mit diesen Lieferfristen, weil was wäre die Konsequenz, wenn ich das nicht drinne hätte, dass es eben so lange dauern kann? Der Kunde ruft mich 2 Wochen später an und sagt, das ist hier noch nicht geliefert, ich möchte schon mal von meinem Kauf zurücktreten,
ja,
weil ist halt nicht angekommen. Wenn ich es dann aber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in meinen AGB drinne habe, dass die Lieferzeiten eben auch so lang sein können, dann wäre das kein Grund, jetzt einfach zurückzutreten von dem Kauf.
Genau. Das Rücktrittsrecht koppelt sich ja immer so ein bisschen daran, ist es ein Gewährleistungsfall oder haben wir einfach nur eine Leistungsstörung? Also ist hier irgendwas vielleicht nicht geliefert, geleistet worden? Wenn wir jetzt sagen, es ist überhaupt nichts über die Lieferzeiten vereinbart worden, dann würde ein Gericht im Streitfall oder auch der Gesetzgeber sagen, ja, wie ist denn die übliche Lieferzeit bei Produkten vergleichbarer Art? Und ich würde mal sagen, dass man da Lieferzeiten von 2 Wochen, vielleicht bis sogar 3 Wochen als akzeptabel benennen kann. Alles, was dann über 4 Wochen geht, ohne dass ich als Online-Shop-Betreiber das konkret benenne in meinen AGB, ist das schon seltsam. Und dann kann vielleicht sogar davon ausgegangen werden, dass ich als Kunde gar kein Interesse mehr am Produkt habe und deswegen auch zurücktreten kann. Ja, also das sind so Dinge, die sind auch nicht ganz klar fristenmäßig vom Gesetz geregelt. Aber hier gibt es auf jeden Fall gesetzliche Grundlagen oder auch gerichtliche Rechtsprechung, auf die ich aufsetzen kann.
Mhm. Gut, dann lass uns zum Impressum gehen. Mhm. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren war das Thema Impressum so ein Dauerabmahnthema. Hat sich das gebessert, beziehungsweise was sind so Punkte, wo es immer noch hapert?
Ja, Impressum ist natürlich eine ganz gute Einfall oder ein gutes Einfallstor für Abmahnungswillige, da auch eine Abmahnung zu platzieren. Denn hier wird wirklich häufig was falsch gemacht. Denn hier ändern sich die gesetzlichen Regeln wirklich oft. Ja, gerade im letzten Jahr ist das Telemediengesetz weggefallen durch das digitale Dienstegesetz ersetzt worden. Viele Webseitenbetreiber oder Online-Shop-Betreiber haben das nicht mitbekommen und da steht immer noch TMG. Ja, Impressum, Verantwortlichkeit gemäß § 5 TMG. Das müsste jetzt beispielsweise § 5 DDG, also digitale Dienstegesetz, heißen. So, dann welche Punkte am häufigsten abgemahnt werden, sind unter anderem das Fehlen der Telefonnummer. Ja, das DDG sagt zwar nicht explizit, dass wir eine Telefonnummer als Website- oder Online-Shop-Betreiber im Impressum listen müssen, aber das DDG sagt explizit, dass wir eine ähnliche Möglichkeit zur Kontaktaufnahme für unsere Kunden und Nutzer bereitstellen müssen, über die wir schnell erreichbar sind und auch schnell reagieren kann. Und ähnlich bedeutet ähnlich zu der E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht ausdrücklich drin in § 5 DDG. Das müssen wir ins Impressum schreiben, aber eine Telefonnummer nicht. So, die fehlt häufig und das kann man nur damit kompensieren, wenn man beispielsweise ein Kontaktformular verlinkt hat, entweder im Impressum selbst oder sichtbar auf der Website, über das wir innerhalb von 30 bis 60 Minuten reagieren können, wenn wir Anfragen unserer Kunden oder Nutzer erhalten. So, das sagt der Gesetzgeber. Darüber kann man eine fehlende Telefonnummer kompensieren. Nichtsdestotrotz müssen wir nachweisen, dass wir innerhalb von 30 bis 60 Minuten reagieren können, wenn wir über das Kontaktformular angeschrieben werden. Heißt, wenn eine Telefonnummer fehlt, ist das ein Punkt, der häufig abgemahnt werden kann, weil die Abmahnenden natürlich wissen, der Nachweis, dass wir schnell reagieren können bei einem Kontaktformular, der kann nicht so gut erbracht werden. Ja, das heißt, so gerade die Telefonnummer ist ein Punkt häufiger Abmahnung. Dann das Thema vielleicht virtuelle Geschäftsadresse. Ja, wir als Solo-selbstständige Einzelunternehmen möchten natürlich nicht so gerne unsere Privatadresse ins Impressum schreiben, haben aber noch gar kein Office, gar kein Büro, ja, gar keine Geschäftsanschrift, weil wir stehen noch sehr weit am Anfang. Da gibt es die Möglichkeit, dass wir zu einem Coworking Space gehen, dann natürlich ein Office buchen oder auch ein Flex Desk. Ja, also das reicht schon aus, wenn wir vielleicht nur einmal die Woche da einen Tisch im Großraum haben. Und wenn dieser Coworking Space dann auch noch eine Postanschrift anbietet, dann können wir da mit unserer Geschäftstätigkeit ansässig werden und auch Post empfangen. So, die neuere Rechtsprechung geht sogar so weit, aber die ist noch nicht so ganz sicher. Die geht sogar so weit, dass sie sagt, auch ohne, dass wir da ein Office oder ein Flexdesk gebucht haben, wenn es mal einmal die Woche ist, können wir diesen Coworking Space beauftragen, mittels Empfangsvollmacht unsere Post entgegenzunehmen. Ja, wir müssen uns ja vorstellen, Behörden schicken immer noch gegen Zustellungsempfängnis Post und die muss ja auch jemand quittieren, der sie annimmt. Und wenn wir da selbst gar kein Office haben, kein Desk und nicht erreichbar sind, weil wir nicht da sind, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass wir das Empfangspersonal entsprechend bevollmächtigen und dann über deren Geschäftsadressenservice dort unsere Geschäftsanschrift anmieten sozusagen. So, diese Rechtsprechung ist aber noch nicht ganz gesichert. Da gibt es noch keine höchstgerichtliche Rechtsprechung. Ich gehe aber stark davon aus, dass sich das in den kommenden Jahren wirklich flexibilisieren wird, weil unsere Arbeitswelt verändert sich ja seit Jahren total. So, und wenn man dann immer noch weiter darauf pocht, nein, es muss ein Büro sein, wo man immer antreffbar ist, halte ich das für praktisch nicht umsetzbar. Genau, das ist ein weiterer Punkt im Impressum, der auch häufig abgemahnt wird.
Ja, Postfach geht aber nicht.
Reicht nicht, ja, weil Postfach keine ladungsfähige Anschrift darstellt und das ist eine Voraussetzung für ein korrektes Impressum.
Das Thema Steuernummer und Umsatzsteuer-ID sorgt, glaube ich, auch noch hin und wieder für Verwirrung. Beides, eins, keins.
Ja, total gute Frage. Die bekomme ich sehr, sehr oft gestellt. Also die Steuernummer selbst, die wir beim Finanzamt bekommen, weil wir uns dort als Selbstständige bekannt machen. Ja, weil die uns als Einzelunternehmen beispielsweise anlegen. Die braucht nicht ins Impressum, die Steuernummer. Das ist nicht Voraussetzung, noch nicht von den Gesetzen verlangt. Was aber gerade von § 5 DDG, Digitale Dienstegesetz, verlangt ist, ist, dass eine Umsatzsteuer-ID da auftauchen muss im Impressum. So eine Umsatzsteuer-ID hat nicht jeder. Ja, das heißt, wenn wir keine haben, muss sie auch nicht ins Impressum. Eine Umsatzsteuer-ID muss nur ins Impressum, wenn wir eine haben. Und eine Umsatzsteuer-ID brauchen wir nur, wenn wir grenzüberschreitenden Handel tätigen. Ja, das fällt so ein bisschen den Umstand ab, dass wenn wir Waren ins Ausland verkaufen, beispielsweise im Ausland andere Umsatzsteuergesetze gelten, dass dann die Umsatzsteuer nicht sofort fällig wird, sondern dass das über die Umsatzsteuer-ID geregelt wird. Das heißt, der Käufer im Ausland zahlt vielleicht keine Umsatzsteuer und wir müssen die aber hierzulande trotzdem ans Finanzamt abführen. So, wenn wir solch eine Umsatzsteuer-ID haben, muss die ins Impressum. Wenn wir sie nicht haben, weil wir sie gar nicht brauchen, muss sie nicht rein.
Der Datenschutz ist, glaube ich, zwei, drei Jahre sind es nicht. Ich glaube, das große Thema war, ist schon ein bisschen länger her, wahrscheinlich so 4, 5 Jahre, dass plötzlich jetzt alle auch Mensch, ich brauche einen Datenschutzbeauftragten und so weiter, festgestellt haben. Vielleicht da, weil es ist ja auch ein super langes Dokument, die Datenschutzerklärung, die ich da haben kann. Lass uns vielleicht einfach mal so High-Level draufschauen. Vielleicht erstmal die Frage, wer braucht eine Datenschutzerklärung? Und dann damit nochmal verbunden, was sind so die auch da die wesentlichen Stolpersteine?
Also genau, das Thema Datenschutzerklärung gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange, aber so richtig in unseren Köpfen ist es erst, wie du sagst, seit ein paar Jahren, streng genommen seit 2018, seitdem die DSGVO wirksam wurde. Eine Datenschutzerklärung benötigt tatsächlich jeder Online-Shop-Betreiber, jeder Website-Betreiber. Denn ob wir wollen oder nicht, verarbeitet unsere Website oder unser Online-Shop personenbezogene Daten unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und das geht schon damit los, dass wir beispielsweise nur ein Kontaktformular anbieten oder nur eine Kontaktadresse. Und wenn es die Kontakt-E-Mail-Adresse aus dem Impressum ist, ja, dann empfehle ich definitiv schon daran zu denken, dass wir eine Datenschutzerklärung haben. So, mit diesen Bausteinen geht's los. Es geht dann natürlich weiter mit der Strukturierung des Online-Shops selbst. Wenn wir Plattformlösungen wie WordPress, Wix etc. nutzen oder Shopify, über die unseren Online-Shop gestalten, dann nutzen wir auch Fremddienste. Das ist ein Punkt, den müssen wir in die Datenschutzerklärung schreiben, weil nicht nur wir hier die personenbezogenen Daten unserer Nutzer und Nutzer verarbeiten, sondern auch diese Drittdienste, die wir beauftragen. Das müssen wir offen kommunizieren. Wenn wir Zahlungsdienste einbinden, PayPal, Stripe, was auch immer, auch das muss in der Datenschutzerklärung dokumentiert und kommuniziert werden und erklärt werden. So, und dann kommen natürlich noch die ganzen Themen Tracking- und Analyse-Tools, Google Analytics und Co. Gerade die müssen natürlich auch in der Datenschutzerklärung auftauchen. Heißt, ich empfehle jedem und jeder, die einen Online-Shop betreiben, eine Datenschutzerklärung zu erstellen.
Das Thema, brauche ich auch einen Datenschutzbeauftragten, den ich ja im Zweifel auch in der Datenschutzerklärung benennen muss. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, gute Punkte. Also nach der neuesten gerichtlichen Rechtsprechung muss der Datenschutzbeauftragte nicht mehr namentlich benannt sein in der Datenschutzerklärung. Das ist aber nur so ein formalistisches Thema. Es muss aber eine Kontaktaufnahmeadresse in der Datenschutzerklärung sein, wie er erreichbar ist. Ein Datenschutzbeauftragten selbst müssen wir erst bestellen ab einer Mitarbeitendenanzahl von 20 aufwärts. Und diese 20 Mitarbeitende müssen regelmäßig automatisiert personenbezogene Daten unserer Kunden und Kunden verarbeiten. Ja, und das ist tatsächlich schon der Fall, wenn wir mit E-Mail-Programmen arbeiten, wenn wir mit CRM-Programmen arbeiten. Das ist schon eine automatisierte Verarbeitung. Aber wir befinden uns sehr häufig in sehr kleinen Einheiten, wenn wir starten. Ne, entweder machen wir das ganz alleine oder in einem Team von 2 oder 3 Personen. So, und da brauchen wir in fast keinem Fall einen Datenschutzbeauftragten. Ja, es gibt einmal diese 20-Personen-Schwelle. Es gibt auch eine andere Schwelle, ab der wir einen Datenschutzbeauftragten stellen müssen, unterhalb der Personenanzahl von 20. Und zwar, wenn wir besonders sensible personenbezogene Daten, beispielsweise Gesundheitsdaten, biometrische Daten unserer Kundinnen und Kunden verarbeiten und das noch mit Technologie wie künstliche Intelligenz beispielsweise. Das heißt, wenn wir wirklich extrem viele Daten benötigen, um unser Geschäftsmodell zu erbringen, und diese Daten besonders sensibel sind, dann sagt das Gesetz auch hier, dass wir einen Datenschutzbeauftragten stellen müssen. Aber auch das wird auf die allermeisten Gründerinnen und Gründer, die jetzt mit einem Online-Shop beispielsweise live gehen, erstmal nicht zutreffen.
Mhm. Also aus der Praxis, wie lang ist so eine Datenschutzerklärung? Und das verbunden aber auch da nochmal mit der Frage, wie muss die eingebunden werden auf meinem Online-Shop, vielleicht auch in diesem Bestellprozess? Also wie lang ist so eine Standard-Datenschutzerklärung für so einen ganz klassischen Online-Shop? Und wie muss die Einbindung erfolgen?
Ja, von der Länge her würde ich mal sagen, Schriftgröße 9 oder 10, DIN A4 Word-Dokument, das kann schon an die 9 bis 10 Seiten gehen. Ja, denn die DSGVO hat in Artikel 12 und 13 so Informationspflichtsklauseln, die vorschreiben, was alles in der Datenschutzerklärung zwingend stehen muss. Da geht es um Informationspflichten, um Auskunftsrechte, um Widerspruchsrechte unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die müssen alle erstmal erklärt werden, ohne dass wir überhaupt das allererste Tool benennen, was wir auf der Website integriert haben. Ja, wenn wir dann damit anfangen, ne, das Kontaktformular benennen, den Zweck des Kontaktformulars, unsere Rechtsgrundlage zur Einbindung des Kontaktformulars, die Zahlungsdienstleister, so, dann hat eine Datenschutzerklärung schnell 9, 10, 11 Seiten. Ja, also das ist schnell erreicht. So, wie muss die Datenschutzerklärung eingebunden werden? Hier ist tatsächlich keine Verpflichtung, dass wir sie in irgendeiner Art und Weise pauschal in den Buchungsprozess einbinden. Das heißt, dieser Satz, von dem wir vorhin gesprochen haben, ne, mit der kostenpflichtigen Bestellung bin ich mit der Geltung der AGB einverstanden, da tun sehr viele Online-Shop-Betreiber auch gleichzeitig die Datenschutzerklärung mit rein und schreiben den Satz, ja, mit der kostenpflichtigen Bestellung bin ich mit der Geltung der AGB und der Datenschutzerklärung einverstanden und verlinken auch die Datenschutzerklärung. So, das ist nicht per se falsch. Das kann man auch durchaus machen. Nur kann man von Gesetzes wegen, also von der DSGVO her, nicht pauschal in eine Datenschutzerklärung einwilligen. Ja, also es gibt nicht die Möglichkeit, pauschal in alles, was wir in der Datenschutzerklärung erklären, einzuwilligen. Ja, hier sagt nämlich die DSGVO ganz klar, dass wir für verschiedene Einwilligungstatbestände unterschiedliche Einwilligungen brauchen. Beispiel. Wir haben einen Online-Shop, in dem wir Produkte, Dienstleistungen für Minderjährige verkaufen. Minderjährig bedeutet im Sinne der DSGVO unterhalb von 16 Jahren. Da müssen manchmal die Eltern einwilligen, dass die Kinder unterhalb von 16 Jahren den Online-Shop und die Art und Weise der Preisgabe der personenbezogenen Daten der Minderjährigen nutzen dürfen. Das ist ein Einwilligungstatbestand. So ein anderer Einwilligungstatbestand ist, dass wir akzeptieren, dass Google Analytics läuft. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und da sagt die DSGVO, das kann man nicht in einer Pauschaleinwilligung verbinden. So was aber funktioniert, man kann verschiedene Analyse-Tools, Tracker und alle möglichen Cookie-Themen, die nicht rein funktional sind, kann man bündeln und kann die in einen sogenannten Cookie-Banner packen. Den kennen wir alle, wenn wir auf eine neue Website kommen, poppt was auf, da steht, wir nutzen Cookies, manche analysieren dich, bist du damit einverstanden? Und dann gibt's dann ein paar Buttons. Da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, über die Anordnung der Buttons, die ist meistens nicht korrekt. Aber darin, mit dem Klick auf alle akzeptieren, können wir zumindest alle Vorgänge akzeptieren und darin einwilligen, die unser Online-Shop technisch integriert hat und die unser Online-Shop zwar nicht zwingend braucht, aber vielleicht für die Analyse des Nutzungsverhaltens gerne macht und natürlich auch nur nutzen darf, wenn wir eingewilligt haben. Heißt, Google Analytics darf nicht automatisiert laufen, wenn wir auf die Website kommen. Google Analytics darf erst laufen, wenn wir auf den entsprechenden Einwilligen- oder Akzeptieren-Button geklickt haben.
Das heißt, wenn ich das versuche zusammenzufassen, die Datenschutzerklärung fasst zwar alles zusammen, was so aus Datenschutzsicht auf der Webseite passiert, kann als Dokument auf der Website abgespeichert oder auch zur Verfügung gestellt werden. Ich kann aber keine Pauschaleinwilligung in alle Themen vom Nutzer abfragen, sondern explizit an den Stellen, wo eben das Tracking passiert, wo eben irgendwas bei der Bestellung passiert, was auch immer, dort muss ich dann quasi die Erlaubnis und die Zustimmung gesondert abfragen und nicht als komplettes Paket.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also es ist ja auch nicht alles, was wir machen, einwilligungspflichtig. Ganz viel dürfen wir auch einfach so machen. Wir dürfen zum Beispiel Shopify nutzen. Wir dürfen, wenn wir WordPress nutzen, WooCommerce als Plugin nutzen. Ja, darin muss nicht gesondert eingewilligt werden. Nur wenn irgendwas über die technischen Funktionen, die wir benötigen, um unseren Online-Shop überhaupt darzustellen, einbinden, dann brauchen wir die Einwilligung bei statistischen Analyse-Tools, Marketing-Analyse-Tools etc.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Das Thema Consent und Cookie-Banner hast du gerade genannt. Da vielleicht einfach so eine spezifische Frage. Ich glaube, alle kennen diese Banner. Hallo, schön, dass Sie auf unserer Website sind. Wir haben 781 Dienste laufen und würden uns freuen, wenn Sie das Tracking ermöglichen, damit wir unser Nutzererlebnis verbessern können. Was da reinkommt, ist, kannst du vielleicht auch nochmal ganz kurz umreißen. Was dabei, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, was du gesagt hast, die Gestaltung dessen spielt auch eine große Rolle dabei, ob dieser Consent dann überhaupt gesetzeskonform ist. Und ich glaube, was wir alle aus den unterschiedlichen Webseiten mitgenommen haben, das sieht halt alles relativ unterschiedlich aus, wie es gemacht wird. So, vielleicht da ganz grob, wie es dann richtig wäre. So, also die zwei Punkte.
Ja, gerne. Also, was muss rein in den Cookie-Banner? Was kann und muss auch über den Cookie-Banner abgefangen werden? Was darf also nicht automatisch live gestellt werden? Sind genau diese Themen, statistische Auswertung des Nutzungsverhaltens, gerade zu Marketingzwecken, wenn wir beispielsweise den Facebook-Pixel nutzen und erkennen können, alles klar, diese Nutzer und Nutzer, oder Meta-Pixel heißt der mittlerweile, haben auch einen Kanal auf Instagram, auf Facebook, das heißt, da können wir sie auch verfolgen. So all das oder auch gerade Google Analytics, das geht ja alles darüber hinaus, was wir für die eigentliche Darstellung unseres Online-Shops brauchen. Und für all diese Themen, die wir nicht zwingend brauchen, müssen wir eine Einwilligung einholen. So, diese ganzen einzelnen Tools, die wir dann also deswegen eingebunden haben, zur Auswertung des Nutzungsverhaltens beispielsweise, die müssen im Cookie-Banner ersichtlich sein. Ich nenne ihn mittlerweile gar nicht mehr Cookie-Banner, sondern eher Consent-Banner, weil viele, gerade Google Analytics, funktioniert gar nicht mehr über Cookies, sondern über andere Technologien. Da gibt es ein Fingerprint etc. Aber da gehen wir heute nicht so tief rein. So, egal wie die Technologie funktioniert, eine Einwilligung muss erfolgen. Und über den Cookie-Banner müssen die ganzen Technologien aufgelistet sein, die einwilligungspflichtig sind. Und jetzt kommt die Gestaltung. Gesetzlich vorgegeben im Sinne der Freiwilligkeit der DSGVO, aber gerade weil die Datenschutzbehörden es verlangen, sollten sich im Cookie-Banner drei Buttons befinden. Der eine sollte heißen, alle akzeptieren. Wenn wir den klicken, alles klar, wir akzeptieren alle Tracking- und Analyse-Tools. Der zweite sollte heißen, alle ablehnen. Wenn wir den klicken, sollte kein Tracking, kein Analyse-Tool gefeuert werden. Das heißt, unser Nutzungsverhalten darf nicht analysiert werden. Der dritte sollte heißen, individuelle Einstellung. Und wenn wir den klicken, sollte im Cookie-Banner selbst ein neues Fenster kommen, wo wir individuell einstellen können und sagen, alles klar, Google Analytics darf gesetzt werden, ja, oder darf funktionieren, aber der Metapixel nicht, denn wir wollen nicht, dass wir verfolgt werden, ja, auf unseren Social Media Kanälen. So, und darüber können wir individuell feststellen, welche Tracking-Dienste wir erlauben und welche nicht. Nur wenn diese drei Buttons sich im Cookie-Banner befinden, dann sagen die Datenschutzbehörden, Datenschutzaufsichtsbehörden, das ist ein rechtskonformer Cookie-Banner. Und weitere Voraussetzung ist auch, keiner dieser Buttons darf gegenüber den jeweiligen anderen hervorgehoben sein. Auch das sehen wir ja immer. Einer ist rot, immer.
Ja, immer. Also ich glaube, es gibt keinen Banner, wo alle drei wirklich als Buttons, ne? Also das Thema Abwählen ist vielleicht dann mal ein Textlink oder ist dann noch, ich meine, auch weitere Optionen und dann kommt das vielleicht. Und hervorgehoben ist auch ganz klar immer der Button, allen zustimmen.
Das machen auch die meisten. Es wird da auch immer mal wieder abgemahnt. Aber hier kommen die Behörden, gerade die Verbraucher oder gerade die Verbände, die Verbraucherschutzverbände, kommen da gar nicht hinterher. So oft wird das falsch gemacht. Ich würde mal sagen, wenn eine Prognose ist, dass 95-98% aller Websites, die einwilligungspflichtige Cookies setzen und setzen lassen, falsch ihren Cookie-Banner konfigurieren oder auch manchmal überhaupt keinen Cookie-Banner haben und diese Cookies laufen trotzdem. Ja, also da wird viel falsch gemacht, aber ich muss auch echt sagen, es ist auch nicht einfach, ja. Denn wir haben bei den Cookie-Bannern in alle möglichen Tools, auch für WordPress nutzen, ne, Shopify war oft ein Thema, da haben wir natürlich vorkonfigurierte Cookie-Tools, die auch automatisiert in unserem System herausfiltern, welche Cookies und welche Technologien sind einwilligungspflichtig und die packen sich schon selbstständig in Cookie-Banner. Aber die sind nicht 100% richtig. Die vergessen oft welche etc. Aber das können wir ja gar nicht wissen. Wir sind ja keine Juristinnen und Juristen, wir sind keine Datenschutzbeauftragten, wenn wir gerade live gehen. Ja, das heißt, ich fordere hier auch, wenn sowas passiert, immer große Nachsicht von den Behörden, denn da sind oft so viele Regelungen drin, die uns so spanisch vorkommen, dass wir sie gar nicht richtig umsetzen können. Mhm.
Gut, jetzt haben wir quasi über das äußere Setup gesprochen. Dann lass uns jetzt quasi nochmal in die Shop-Gestaltung, in diesen Kaufprozess eintauchen. Das hast du ja auch am Anfang gesagt, dass häufig Buttons falsch beschriftet werden. Also was sind in dem Kaufprozess die Dinge, auf die ich besonders achten soll, damit ich im Endeffekt dann auch ordnungsgemäß den Kauf abschließen kann und der Kunde nicht im Zweifel wegen irgendwelcher fehlenden Dinge einfach zurücktreten kann oder ich eben auch Abmahnung bekomme.
Ja, also ich würde schon empfehlen, dass man bei der Gestaltung des Shops ganz klar auf große Toolsets, die einen unterstützen. Ne? Also gerade WordPress mit entsprechenden Plugins, Shopify, Wix, Squarespace, die haben alle Integrationen, die wirklich fast durch die Bank weg rechtskonform sind. Heißt, man sollte die folgenden Schritte beachten. Man sollte irgendwo einen Online-Shop haben, der eigene Produktseiten hat, bei denen man wählen kann, ob man ein Produkt in den Warenkorb packt, dann sich ein bisschen weiter umguckt, vielleicht noch ein weiteres Produkt reinpackt, dann über einen weiteren Button in den Warenkorb gehen kann, im Warenkorb selbst die Möglichkeit bekommt, auch Produkte wieder rauszuwerfen und dann im nächsten Schritt über den Button jetzt den Kaufprozess abschließen, zu der Seite kommt, wo man seine eigenen persönlichen Daten eingeben kann. Also seine Anschrift, seine Bezahlmethode, Kreditkartendaten, ne, meist wird PayPal ausgewählt. Sorry übrigens, wenn ich hier so viel Produktplatzierung mache, das ist einfach so die Gestaltung der meisten Online-Shops. So, und dann, ich sagte es vorher schon, das Allerwichtigste ist wirklich, dass man als Online-Shop-Betreiber den Nutzern und Nutzern diesen Überprüfungsbildschirm gibt oder diesen Überprüfungshinweis, ja, dass man vor dem Abschluss des Kaufs, und der sollte tatsächlich mit einem Button erfolgen, der so tituliert ist wie jetzt kostenpflichtig bestellen. Ja, da ist das Gesetz auch relativ klar. Es lässt einen Spielraum, aber es muss deutlich werden, dass man jetzt wirklich etwas Kostenpflichtiges oder Zahlungspflichtiges bestellt. Ja, vor diesem Button sollte wirklich nochmal dem Nutzerin, der Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Angaben zu überprüfen und auch zu ändern. Ja, diese Funktion sollte es geben. Dann, wir sprachen vorhin schon darüber, es sollte über diesen Abschlussbutton jetzt kostenpflichtig bestellen, der Hinweis auf die Geltung der AGB erfolgen. Wenn wir ein Widerrufsrecht anbieten müssen, sollte auch die Widerrufsbelehrung verlinkt sein. Ja, das heißt, der Satz sollte lauten, ich bin mit der Geltung der AGB und der Geltung der Widerrufsbestimmungen einverstanden. Ne, das ist einfach nur ein Vorschlag, man kann es auch anders beschreiben. Ob man das Ganze mit einer Checkbox verbindet, ist einfach nur eine Frage, ob man das hinterher in den Logfiles als Nachweis haben möchte, dass ein Nutzer über eine gewisse IP-Adresse auch wirklich eingewilligt hat. Ne, das hilft bei Streitigkeiten, aber es ist, wie gesagt, nicht gesetzlich verpflichtend. Wenn wir jetzt Produkte haben, die abgewogen werden, sollten wir 100 Gramm oder Kilo Angaben machen. Das ist ganz wichtig, gerade auch schon in der Produktbeschreibung, auch, also auf der Produktseite selbst. Im Checkout-Prozess müssen wir gegenüber unseren B2C-Nutzerinnen und Nutzern, also gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern, den Endpreis angeben. Das heißt, wir müssen immer den Bruttopreis allerspätestens ganz zum Schluss vor dem Button jetzt zahlungspflichtig bestellen angeben. Ja, also netto plus Umsatzsteuer. Und wenn wir Versandkosten fordern, müssen auch die da reingeschrieben werden. Und über den Button, hier zahlungspflichtig bestellen, sollte bestenfalls ganz fett gedruckt der finale Preis inkludierend Nettobetrag, Bruttobetrag, also Umsatzsteuer, Versandkosten stehen. Weil wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, wir werden vom Gesetzgeber besonders geschützt, sollten den finalen Betrag kennen, zu dem wir uns dann auch zur Zahlung verpflichten.
Ist, glaube ich, einerseits natürlich, ne, wenn du sagst, ist gesetzlich vorgeschrieben, hilft aber, glaube ich, auch generell, um beim Kunden, ne, der da gerade bestellt, einen guten Eindruck zu machen, dass er im Prinzip alles nochmal schön übersichtlich sieht, dass er genau den Preis sieht, dass er die Menge sieht. Also das erzeugt ja auch einen Trust und führt wahrscheinlich auch dazu, dass der Kaufprozess jetzt eben nicht irgendwie abgebrochen wird, weil irgendwie unklar ist, okay, was muss ich jetzt eigentlich genau bezahlen? Also diese Angaben unterstützen auch den Kaufprozess und führen sicherlich auch dazu, dass da weniger abgebrochen wird.
Definitiv.
Und nicht nur, dass ich gesetzkonform da unterwegs bin.
Ja, definitiv. Also das ist auch aus meiner Sicht ein ganz großes Thema, Transparenz. Transparenz ist so das höchste Gut, was wir beachten können gegenüber unseren Nutzern und Nutzern. Und wenn wir das einhalten, dann vertrauen sie uns. Ja, und wenn wir Angaben verstecken oder gar nicht erst machen, obwohl wir sie machen müssten, ja, dann kauft man einmal bei uns, merkt aber hintenrum, das hat nicht gut funktioniert und ich habe hier versteckte Kosten bekommen, die ich zahlen musste, das mache ich nicht nochmal.
Dann für den Fall, na, jetzt habe ich bestellt, jetzt besteht ja aber die Möglichkeit, dass ich eben widerrufen kann oder dass ich auch zurücksende. Was ist da zu beachten, damit ich da, also klar, da kann ich dann auch wieder versuchen, irgendwie so durchzukommen. Ich mache es ganz schwer, das irgendwie auffindbar zu machen. Okay, was muss ich tun, um jetzt das zurückzuschicken? Was muss ich tun, um zu widerrufen? Wie lange kann ich eigentlich widerrufen? Kann man machen, ist man sicherlich aber nicht gesetzeskonform und für die User, für die Nutzer ist es auch nicht gut. Also wie geht's besser?
Ja, also es ist natürlich ein großes Feld. Vielleicht zunächst mal gesagt, das Thema Widerruf und die Pflicht zur Widerrufsbelehrung gibt es nur im B2C. Also nur wenn wir unsere Produkte und Dienstleistungen über Verbraucherinnen und Verbrauchern verkaufen, wenn wir Unternehmen als Kunden haben, gibt es keine Pflicht zur Platzierung einer Widerrufsbelehrung. Die Widerrufsbelehrung selbst sollte, wie eben schon gesagt, genau wie die AGB vor dem Button jetzt kostenpflichtig bestellen erfolgen. Und das Widerrufsrecht gilt im Prinzip für fast alle Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten. Ja, das Widerrufsrecht gilt für Verbraucherinnen und Verbraucher innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, also nach der Bestellung, wenn wir beispielsweise ein digitales Produkt bestellen, ne, Zugang zu einem geschützten Webinarbereich, wo wir Webinare konsumieren können, dann läuft das Widerrufsrecht ab dem Datum der Bestellung. Wenn wir beispielsweise einen Pulli im Online-Shop kaufen, dann läuft das Widerrufsrecht erst mit Erhalt des Pullis, weil wir erst dann die Möglichkeit haben, den Pulli wirklich zu überprüfen. Die Ausübung des Widerrufsrechts erfolgt dadurch, dass wir eine E-Mail schreiben, anrufen ist sogar möglich oder einen Brief schreiben. Hiermit möchten wir den Pulli nicht mehr haben. Wir treten oder wir widerrufen unsere Willenserklärung über den Kaufvertragsabschluss. So, und jetzt vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Thematik. Widerrufsrecht ist nicht Rücktrittsrecht. Ne? Wir haben gesetzlich nicht die Pflicht, ein Rücktritts- oder Stornierungsrecht gegenüber unseren Kundinnen und Kunden anzubieten, aber die Möglichkeit. Viele Online-Shop-Betreiber machen das und gewähren den Kunden ein freiwilliges Rücktrittsrecht innerhalb von 14, 24, 30 Tagen nach dem Kauf. Über das Widerrufsrecht wird belehrt und wir haben als Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, den Widerruf auszuüben oder eben, wenn uns gewährt wurde, ein Rücktrittsrecht. Wenn wir ein Rücktrittsrecht als Online-Shop-Betreiber anbieten, heißt das nicht, dass wir auf das Widerrufsrecht und die Widerrufsbelehrung verzichten dürfen. Nein, die ist gesetzlich verpflichtend. Die müssen wir zusätzlich anbieten. Das ist so im Prinzip das Widerrufsrecht. Und vom Widerrufsrecht gibt es natürlich auch diverse Ausnahmen. Beispielsweise, wenn wir verderbliche Waren anbieten als Online-Shop-Betreiber, dann ist es so, dass das Widerrufsrecht automatisch erlischt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über das Widerrufsrecht belehren müssen. Das heißt, wir müssen trotzdem darüber belehren. Es entfällt aber einfach. Wenn wir jetzt im Bereich Coaching unterwegs sind, ja, und bieten die Dienstleistung Coaching-Sessions an, dann haben viele der Coaches und Coaching versucht, das Ganze als Freizeitveranstaltung zu titulieren. Denn wenn wir Freizeitveranstaltungen, beispielsweise Konzerte oder Events, Töpferkurse online verkaufen, dann sagt der Gesetzgeber, entfällt das Widerrufsrecht auch, wenn online schon ein ganz konkreter Termin gebucht werden kann, ja, im Online-Shop. Das haben Coaches und Coaching versucht, das funktioniert meistens nicht. Da sagen die Gerichte, das geht nicht, es ist nicht eine solche Freizeitveranstaltung, wie wir sie vom Gesetz adressieren möchten, bei dem das Widerrufsrecht entfällt. Das funktioniert nicht. Heißt, Coaches und Coaching müssen ein Widerrufsrecht anbieten und die Widerrufsbelehrung im Buchungsprozess platzieren. Wo aber oft das Widerrufsrecht entfällt, ist bei digitalen Dienstleistungen. Ja, der benannte mitgliedschaftsgeschützte Bereich, wo wir Online-Webinare, die aufgezeichnet sind, anbieten, digitale Dokumente, Audiodateien. Da entfällt das Widerrufsrecht dann, wenn wir das Ganze kostenlos machen, dann entfällt das sofort mit Bestellung, weil in dem Moment in der Regel auch die Freigabe erfolgt zum Konsum dieser digitalen Dokumente und Dienste. Wenn das Ganze aber kostenpflichtig ist, ja, wenn wir uns einen kostenpflichtigen Zugang buchen zu einem mitgliedschaftsgeschützten Bereich, dann entfällt das Widerrufsrecht nur, wenn wir im Buchungsprozess eine Checkbox platzieren und die so titulieren, dass wir als Nutzerinnen und Nutzer aktiv auf unser Widerrufsrecht verzichten mit Freigabe des mitgliedschaftsgeschützten Bereichs. Ja, das heißt, immer wenn etwas kostenpflichtig ist, digital, mitgliedschaftsgeschützter Bereich, müssen unsere Nutzer und Nutzer aktiv auf ihr Widerrufsrecht verzichten, damit es auch wirklich entfällt. So, und dann müssen wir als Online-Shop-Betreiber diesen Verzicht auch noch per E-Mail bestätigen. So, das geht jetzt zu weit ins Detail, aber ich wollte es zumindest mal anteasen.
Ist ein weites Feld, wie du gesagt hast. Dann, du hast, was du auch schon gesagt hast, ist, dass wir ganz häufig irgendwelche Anbieter, ne, die großen Webbaukästen, auch wie Jonas, die haben ein Shopsystem, Wix, Shopify, Squarespace. Wenn ich das jetzt einsetze, kann ich dann quasi sagen, oh, dann bin ich auf der sicheren Seite und mich trifft dann auch keine Schuld mehr, wenn irgendwas schiefläuft.
Grundsätzlich nein. Ich sagte ja schon, die sind meistens so konfigurierbar, dass sie gesetzeskonform funktionieren. Aber natürlich sagen auch diese Online-Shop-Betreiber in ihren Terms, also in ihren AGB, wenn ich sie buche, du kannst deinen Online-Shop nach den Funktionen, die wir dir anbieten, gestalten, aber wir gewähren nicht dafür, dass es komplett rechtskonform ist. Das heißt, wir müssen immer noch prüfen, passt das, was wir uns hier gerade zusammenschieben in dem modularen Aufbausystem, passt das zu unseren gesetzlichen Pflichten? Ja, das ist erstmal von der technischen Ebene betrachtet. Dann viele von diesen Anbietern, also bei Shopify weiß ich es, bei anderen auch, die bieten sogar in ihrem Standard-Setup-Paket Rechtstexte mit an. Die Rechtstexte kommen dann von entsprechenden Kanzleien oder Einzelpersonen, die in diesen Gebieten auch sehr gut sind, würde ich mal sagen. Ja, so, das heißt, ich kann nicht nur die technischen Funktionen des Online-Shops nutzen, sondern ich kann sogar die Rechtstexte nutzen. Aber auch hier sagen die Anbieter dieser Rechtstexte natürlich, wir haften nicht dafür, dass du diese Rechtstexte auch rechtskonform konfigurierst und rechtskonform in deinem Bestellprozess platzierst. Die geben so ein paar Anweisungen, aber am Ende müssen wir natürlich dafür gerade stehen als Online-Shop-Betreiber, dass alles rechtskonform erfolgt. Und wenn wir uns da nicht sicher sind, was ganz oft leider der Fall ist, dann sollten wir uns lieber über einen entsprechenden Rat bei Rechtsanwälten und Rechtsanwälten absichern. Aber sie bieten schon eine sehr gute Voraussetzung, das Ganze rechtskonform zu gestalten, diese Online-Shop-Systeme.
Aber ich bin nach wie vor in der Pflicht und stehe auch gerade für die Dinge, die ich dann dort nutze und einsetze. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir vielleicht viele Verkäufe erfolgreich abgeschlossen. Wir haben Kundenadressen gesammelt. Mensch, dann schicken wir doch allen, die im letzten Jahr gekauft haben, einfach mal eine E-Mail, dass es jetzt gerade hier ein Sonderangebot gibt.
Guter Punkt ist schon, wir haben E-Mail-Adressen gesammelt. Da fängt schon los, dass es kritisch werden könnte. Also, natürlich ist es uns als Online-Shop-Betreiber möglich, mit unseren Kundinnen und Kunden, auch wenn sie vor einem Jahr bestellt haben, das funktioniert gerade noch so, zu kommunizieren. Ne, dafür können wir auch transaktionale E-Mail-Systeme, ne, wie so gerade Newsletter oder Mailing-Dienste nutzen. Und wir dürfen diese Kundinnen und Kunden tatsächlich auch anschreiben, solange das, was wir ihnen kommunizieren in dieser Mail, auch im Zusammenhang steht mit dem Produkt oder der Dienstleistung, die sie erworben haben. Denn dann erlaubt uns das Gesetz tatsächlich, ne, das ist das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das UWG, erlaubt uns tatsächlich, werbliche Mails zu schreiben, den Kundinnen und Kunden, die wirklich bei uns bestellt haben, egal ob sie das Produkt dann zurückgeschickt haben oder nicht, sie sind dann erstmal in unserer Kundendatenbank drin und vielleicht werblich auch auf ähnliche Produkte oder Dienstleistungen hinzuweisen. Das ist tatsächlich möglich. Was nicht möglich ist, ist, wenn wir diese Adressen, diese E-Mail-Adressen woanders herbekommen. Beispielsweise, keine Ahnung, über Freunde und Freundinnen werden uns diese E-Mail-Adresse bekannt. Ich packe sie in mein CRM-System und bespiele diese auch einfach mit meinen Mailings. Ich nenne es jetzt mal nicht Newsletter, weil Newsletter geht noch ein Stück drüber hinaus. Dazu komme ich gleich auch noch. So, das heißt, wir brauchen eine implizite Einwilligung dafür, dass wir sie bespielen dürfen mit weiteren Mailings. Und die liegt in der Regel vor, also das Gesetz sagt, es stellt keine unzumutbare Belästigung da, wenn wir den Kundinnen und Kunden, die tatsächlich mal bei uns bestellt haben, weitere Info-Mails oder werbliche Mails schicken. Das sollte dann nicht mehr als 2 bis 3 Mal pro Jahr passieren.
Ja, ich glaube, das geht mir gerade durch den Kopf. Okay, wie häufig kann ich das denn machen? Aber das hast du dann damit schon beantwortet. Also auch da im Rahmen. Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Aber um das nochmal zu konkretisieren, weil was man ja häufig auch im Bestellprozess sieht, ist neben dem Thema AGB dann so eine Checkbox. Hiermit stimme ich zu, um zu Werbezwecken, Marketingzwecken kontaktiert zu werden. Das heißt, Das wäre per se nicht unbedingt nötig, aber es ist nötig, wenn ich halt plane, demjenigen jetzt jede Woche irgendwas zu schicken.
Ganz genau. Das ist das Thema Newsletter. Newsletter geht über diese 2 bis 3 Mails im Jahr für ehemalige Kunden oder Bestandskunden hinaus. Newsletter bedeutet, ich möchte den Newsletter-Abonnenten regelmäßig Informationen über alle möglichen Produkte und Dienstleistungen schicken, die vielleicht gar nicht im Zusammenhang mit denen stehen, die sie vielleicht bestellt haben. Oder über neue Partnerschaften, Integration in die eigenen Systeme etc. Das ist das Thema Newsletter und das funktioniert wirklich nur, wenn ich als Nutzer aktiv darin eingewilligt habe, solche werblichen Newsletter-Nachrichten regelmäßig zu bekommen. Ja, das passiert, wie du richtig sagst, ganz oft über diese Checkbox, die dann vor dem Button jetzt zahlungspflichtig bestellen steht. Bestenfalls ist diese Checkbox wirklich freiwillig anklickbar und nicht vorangeklickt. Und auch nicht Bedingung dafür, dass ich den Button jetzt zahlungspflichtig bestellen klicken kann. Das sehe ich auch immer wieder. Ne? Weil Thema Freiwilligkeit heißt, ich als Nutzerin und Nutzer muss freiwillig entscheiden können, ob ich diese regelmäßigen werblichen Mails, diese Newsletter wirklich erhalten möchte.
Hm. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Hin und wieder sind werbliche Mails auch ohne explizite Zustimmung möglich, dosiert einsetzen. Und natürlich, sie müssen im Sinnzusammenhang stehen. Ne? Also vermutlich, wenn ich mit meinem Shop, keine Ahnung, Wasserflaschen verkaufe, kann ich nicht noch Kickertische hin und wieder anbieten, weil das zum Beispiel gerade ein Kumpel von mir macht mit seinem Online-Shop und ich weise einfach mal auf eine tolle Aktion eines anderen Online-Shops hin, den ich empfehlen möchte.
Ja, ganz genau. Also in dem Moment hättest du ja schon 2 Fehler gemacht. Du hast einmal ein völlig fremdes Produkt angeboten, wo dein Kunde gar kein potenzielles Interesse dran hat, weil er was ganz anderes bestellt hat. Und du hast noch auf einen ganz anderen Online-Shop verwiesen, nämlich den Online-Shop deines Kumpels, der ne, ganz andere Themen verkauft. Also 2 Punkte nicht beachtet, die du beachten hätten müsstest, wenn du diese 2 bis 3 Mails senden möchtest an Kunden und Kunden, die schon mal was bei dir gekauft haben.
Wunderbar, Nils. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Reihe an Stolpersteinen identifiziert, jetzt in meinem eigenen Webshop. Ich habe es am Anfang kurz versprochen, auch einen kleinen Bonus noch. Ich bin ja nicht limitiert, auf meinem eigenen Online-Shop zu verkaufen, sondern kann jetzt auch auf Plattformen wie Amazon oder Etsy gehen. Da einfach nur mal so einen groben Überblick. Ist da quasi auch alles safe, weil die Vorschriften macht schon dann Etsy oder Amazon. Muss ich da auch gewisse Pflichtangaben, ne? Besonders häufig, glaube ich, taucht die Frage mit dem Impressum auf. Also wie muss ich mich dort präsentieren? Also wenn du da so einen groben Überblick geben kannst, das wäre noch schön.
Ja, klar. Also auch diese Marktplätze, ja, oder diese Plattformen, die agieren ja nicht alle gleich. Beim Amazon Marketplace ist es beispielsweise so, dass klar kommuniziert wird gegenüber mich als Marketplace-Anbieter von Produkten, aber auch gegenüber den Marketplace-Nutzern, die meine Angebote kaufen, dass die Marketplace-Produkte nicht von Amazon stammen, sondern dass die wirklich von Dritten stammen, die auf der Amazon-Plattform, weil sie eine größere Reichweite hat, ihre Produkte anbieten. Sondern Amazon ist sehr, sehr fortschrittlich unterwegs. Amazon ermöglicht mir als Anbieter von Produkten auf dem Amazon-Marketplace tatsächlich alle rechtlichen Pflichten zu erfüllen. Das heißt, ich kann meine Impressum ordnungsgemäß eintragen, wenn ich eine habe und für mein Produkt es wichtig ist, meine Datenschutzerklärung und ganz wichtig, meine eigenen AGB oder Nutzungsbedingungen. Ja, das heißt, die machen das schon sehr gut und weisen auch überwiegend rechtskonform darauf hin, dass die Produkte von einem Drittanbieter kommen und deswegen auch dessen Terms, also AGB, Datenschutzerklärung und Impressum gelten oder auch die Widerrufsbelehrung. Ja. So andere Marktplätze, du nanntest Etsy beispielsweise, ne? Da gibt's noch Digistore, 24 oder was auch immer, handhaben das nicht immer so ganz konform. Das heißt, da gibt's Vorgänge, in denen die auch abgemahnt wurden, weil manche Plattformen, ich nenne jetzt keine namentlich, aber manche Plattformen wurden in der Vergangenheit abgemahnt, weil sie den Anbietern von Produkten nicht ermöglicht haben, ihre eigenen Impressumsangaben da zu platzieren für die Endkunden. So, das ist aber ganz, ganz wesentlich, denn diese Plattformen bleiben Marktplätze und vermitteln nur die Verkäufe und werden nicht selbst Verkäuferinnen oder Verkäufer der Produkte. Und immer, wenn das der Fall ist, also wenn ich mich als Plattform oder Marktplatz hinstelle und sage, du Online-Shop-Betreiber oder du Anbieter von Produkten darfst am Endkunden deine Produkte verkaufen und schließt darüber einen eigenen Vertrag, muss ich diesen Anbietern auch ermöglichen, ihre eigenen rechtlichen Dokumente mit in den Kaufprozess zu integrieren. Weil nur dann entsteht ein rechtswirksamer Vertrag zwischen Anbieter und Kunde. So, und dann gibt es noch ein weiteres Beispiel. So, da nenne ich jetzt auch mal nicht den Namen, aber da, der ermöglicht es mir, der sagt zumindest in den eigenen Terms, ich kaufe deine Dienstleistung ein oder deine Produkte, ne, von mir als Anbieter und verkaufe sie im eigenen Namen. Ich bin aber trotzdem nicht dafür verantwortlich. So, das ist ein Problemfall. Ja, denn in dem Moment, wo eine Plattform oder ein Marktplatz die Produkte der Anbieter einkauft, um sie auf dem eigenen Marktplatz selbstständig an Endkunden zu verkaufen und auch gar nicht groß darüber Informationen und Mitteilung macht, dass die von einem Dritten kommen, muss ich dafür auch die Verantwortung übernehmen als Marktplatzbetreiber. Ja, gerade wenn ich den Dritten nicht ermögliche, ihre eigenen AGB mit in den Kaufprozess einzubinden. Also sowas gibt's auch noch und wir sind noch lange nicht am Ende der Abmahnspirale. Das heißt, auch große Plattformen werden immer wieder abgemahnt, weil sie den Verkaufsprozess nicht rechtskonform gestalten oder auch nicht rechtskonform gestalten lassen.
Also ich glaube, wichtiger Punkt für alle, die Dokumente, über die wir gesprochen haben, ne, die so in diesen Kaufprozess reinkommen, beziehungsweise auch die helfen, dass klar wird, wer hier eigentlich verkauft, also Impressum, AGB, Datenschutzerklärung, auch diese Sachen kann ich bei oder darf ich bei Plattformen nicht einfach außen vor lassen und sagen, ja, das ist doch über die Plattform und dann wird da schon alles gut, sondern ich, der als Verkäufer tätig ist, brauche oder muss diese Dokumente zur Verfügung stellen für den Kaufprozess, damit die Kunden im Prinzip da auch Einblick haben, genauso wie in meinem eigenen Shop.
Absolut, genau das ist richtig. Sobald ich Verkäufer bin, muss ich diese ganzen Dokumente bereitstellen.
Dann noch ein zweites Thema hier als Bonus. Wenn ich jetzt mit meinem Online-Shop ein schönes Social-Media-Profil erstelle und dort aktiv bin, da gibt es bestimmt jetzt auch ganz viele Dinge zu beachten und das können wir auch nochmal in einer eigenen Folge beleuchten. Aber grundsätzlich da auch nochmal die Einordnung, kann ich da relativ frei unterwegs sein, worauf muss ich achten? Auch da sicherlich dieses Thema Impressum einzubinden beziehungsweise schnell erreichbar zu machen. Was ist da wichtig?
Genau, sobald ich ein Unternehmensprofil bei Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok und Co. habe und über dieses Unternehmensprofil natürlich auch Beiträge teile und damit meine Produkte und Dienstleistungen bewerbe, handle ich geschäftsmäßig. Ja? Und in dem Moment gilt auch das digitale Dienstegesetz unter anderem für mich, also die Impressumsverpflichtung. Heißt, ich muss auf meinem Unternehmenskanal eigentlich die ganzen Voraussetzungen von § 5 digitale Dienstegesetz, die ich im Impressum haben muss oder auch darüber hinausgehenden Gesetzen, die vorschreibt, was im Impressum stehen muss, muss ich erfüllen. Das kann ich auf manchen Plattformen dadurch machen, dass die wirklich einen Platz dafür anbieten, wo ich einfach mein Impressum copy-pasten kann von der Website oder vom Online-Shop und da platzieren kann. Manche Plattformen ermöglichen das noch nicht. Dann sollte man über einen Link auf das Website oder Online-Shop Impressum das Ganze erfüllen. Ja, und vielleicht Impressum, Doppelpunkt und dann den Link auf das konkrete Impressum auf meiner Website verweisen. Dann hat man diesen Impressumspflichten Genüge getan. Das ist das Thema Impressum. Thema Datenschutz. Ja, primär ist das Thema Datenschutz, liegt das Thema Datenschutz, wenn ich auf diesen Plattformen unterwegs bin, bei den Betreibern der Plattform. Wenn ich aber auch hier wiederum meine Produkte und Dienstleistungen bewerbe und einen eigenen Unternehmenskanal auf diese Social-Media-Plattform habe, dann teilen diese Plattformen auch gewisse Insights mit mir. Ja, also wie oft wurde mein Unternehmenskanal besucht? Was ist da so passiert? Welche Interaktion gibt es? Und in dem Moment gibt es auch hier die datenschutzrechtliche Verpflichtung, darüber Auskunft zu geben, dass ich einen Unternehmenskanal habe. Und das tun wir wiederum bestenfalls auf der Datenschutzerklärung auf unserer eigenen Website oder in unserem eigenen Online-Shop. Da bauen wir einen Passus ein, der da heißt, wir haben Präsenzen oder Unternehmenskanäle auf den Social Media Kanälen XY. Ne, jetzt, keine Ahnung, X ist ja auch einer, aber Facebook, Instagram etc. Dann müssen wir da mitteilen, dass wir von diesen Plattformen auch regelmäßig Insights, also statistische Auswertungen, in der Regel sind sie anonym, aber da sind sich die Datenschutzbehörden auch noch nicht ganz einig, bekommen und darüber halt auch so ein bisschen das Nutzungsverhalten auf diesen Plattformen auswerten können.
Ja. Also auch da noch eine ganze Menge an Dingen zu beachten, damit ich rechtssicher unterwegs bin. Nils, Vielen Dank für die einerseits vielen Tipps, aber auch ganz wichtigen Details und viele kleine Stellschrauben, wo eben was schiefgehen kann. Was aber, glaube ich, auch zeigt, Mensch, manchmal ist gar nicht so schwer. Ne? Einen Button richtig zu benennen, ist jetzt eigentlich dann relativ klar und spart mir dann auch eine ganze Menge Ärger. Sicherlich ist die Datenschutzerklärung deutlich länger, muss ich ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber auch das lohnt sich dann eben. Dann nochmal ganz zum Schluss deine Hauptbotschaft an alle die, die jetzt sich mit ihrem Online-Shop selbstständig machen wollen und dieses Thema rechtliche Stolpersteine aus dem Weg räumen möchten. Was möchtest du ihnen in, sagen wir mal, X-Format mitgeben?
Ja, also ich bin großer Freund davon, nicht zu viel Angst vor allem zu haben. Ja, also du sagst es am Anfang ganz richtig, es flattern immer mal wieder Abmahnungen ins Haus und das ist auch nicht verkehrt. Ja, wir sollten aber, weil wir ja gründen möchten und auch unser Produkt oder unsere Dienstleistung an den Start bringen möchten, uns durch diese Hürden, die es vielleicht wirklich sind, nicht komplett behindern oder entmutigen lassen. Wir sollten trotzdem weiter vorangehen. Wir sollten natürlich zusehen, dass wir so rechtssicher wie möglich unterwegs sind. Aber vielleicht reicht es für den ersten Schritt tatsächlich aus, dass wir, wenn unser Online-Shop noch nicht so groß ist und wenn unsere Abläufe überschaubar sind und wenn wir damit selber gut klarkommen, dass wir vielleicht einen Vertragsgenerator nutzen. Ja, besser ist das immer, als wenn wir bei der Konkurrenz abschreiben, weil einen Vertragsgenerator können wir individuell programmieren und die Datenschutzerklärung individuell auf unsere Bedürfnisse schreiben lassen. So, das heißt, wenn wir kleine Steps auch im Rechtlichen gehen, können wir schon sehr viel dafür tun, dass wir rechtlich gut unterwegs sind. Für den nächsten Schritt, also wenn wir wirklich viele Nutzerinnen und Nutzer ansprechen mit unseren Produkten, Dienstleistungen, mit unserem Online-Shop und der nächste Schritt auf der Professionalisierungstreppe, der kann dann irgendwann sein, dass wir zu Anwältinnen und Anwälten gehen. Aber meine Message ist, lasst euch nicht entmutigen, seid gewissenhaft, ne? Und hoffentlich habt ihr diesen Podcast bis zu Ende gehört, dann habt ihr schon sehr, sehr viele Hinweise, wie und was umzusetzen ist. Holt euch die Informationen, gerade auf Plattformen wie eurer, wie für gründer.de, aber vielleicht auch auf anderen Anwaltsseiten. Bei mir kann man immer mal gerne schauen in Blog oder auf meiner LinkedIn-Seite, Instagram-Seite, das sind immer viele Themen. Aber macht trotzdem weiter, lasst euch nicht entmutigen. Und wenn mal was passiert, ihr eine Abmahnung bekommt, das ist nicht das Ende aller Tage. Dann geht's auch weiter. Ja, man hat vielleicht ein, zwei Fehler gemacht, dann korrigiert man die und geht weiter.
Ich glaube, es ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass es A, ein Prozess ist, ne, und ich kann einfach auch nach Größe meines Shops einfach mit einem gewissen Setup starten. Wichtig ist, es ist eben nicht dann einfach das vom Anfang, sondern wenn ich weiter wachse, dann sollte ich das einfach im Blick haben und dann mich einfach schrittweise verbessern. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass sich eben Dinge auch immer mal wieder erneuern, genauso wie eben mit dem Telemediengesetz, mit dem Impressum, dass es einfach jetzt anders heißt, dass ich da kontinuierlich am Ball bleibe. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Nils, vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich hoffe, es war alles verständlich. Und ich habe nicht zu viel Angst vor dem Thema Recht gemacht.
Nein, weil du hast ja auch praktisch aufgezeigt, wie es dann Schritt für Schritt geht. Vielen Dank auch an euch, die zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche und Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gern an podcast@für-gründer.de. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch zu wünschen beim Setup eures Online-Shops. Toi, toi, toi. Ihr habt gehört, wie ihr die rechtlichen Stolpersteine lösen könnt. Nils findet ihr natürlich auf LinkedIn, auf seiner Website, einen schönen Namen, der Startup-Anwalt. Insofern ganz, ganz gut zu finden. Wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr aktuelle Themen sehen wollt, dann folgt Nils einfach auf LinkedIn. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.